NDR Info. Echo des Tages.
Mit Antje Diekan, schönen guten Abend. Es ist Tag 2 der Offensive auf Mosul im Nordirak und die Militärallianz meldet Erfolge. Anhänger der Terrormiliz IS fliehen, aber es gibt auch Gegenangriffe. Wir berichten. Außerdem blicken wir auch heute wieder auf die Situation in Syrien. Der russische Verteidigungsminister hat eine Feuerpause für Aleppo verkündet. Vielleicht nicht ganz zufällig, bevor Präsident Putin morgen nach Berlin kommt. Und rot-rot-grüne Farbenspiele. Am Abend loten Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken aus, ob sie genug gemeinsam haben für eine Koalition im Bund. Wir blicken voraus. Zunächst geht es aber um das Freihandelsabkommen CETA. Die Europäische Union wollte heute eigentlich darüber entscheiden, ob die Vereinbarungen mit Kanada unterschrieben werden. Aber die CETA-Hängepartie geht weiter. Die EU verschob die Entscheidung, denn Belgien, Rumänien und Bulgarien wollten nicht oder noch nicht zustimmen. Ein EU-Gipfel Ende der Woche soll Klarheit bringen, falls den Kanadiern bis dahin nicht der Geduldsfaden reißt. Sebastian Schöbel berichtet.
Dass den Kanadiern so langsam die Lust am Freihandelsabkommen CETA verloren geht, hat man in der EU inzwischen wahrgenommen. Immer wieder hatten die Europäer Nachbesserungswünsche geäußert, inzwischen festgehalten in einem rechtsverbindlichen Zusatzprotokoll. Das, so Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, stelle sicher,
dass es eben keinen Zwang zur Privatisierung gibt, dass Arbeitnehmerrechte geschützt sind, dass wir nicht gezwungen werden, gentechnisch veränderte Lebensmittel einzuführen, dass der Verbraucherschutz gesichert ist und übrigens auch, dass das Vorsorgeprinzip der Europäischen Union erhalten bleibt. Darüber gab es oft Zweifel, das ist alles geklärt worden. Also ich finde, gutes Ergebnis.
Sogar die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Ausstiegsklausel ist drin. Sollte das Abkommen wirklich im kommenden Jahr vorläufig in Kraft treten können und nationales Recht verletzen, dürfte ein EU-Land CETA aufkündigen, so Gabriel.
Und damit würde dann quasi nicht nur die vorläufige Anwendung scheitern, sondern dann wäre der Vertrag endgültig gescheitert. Das ist heute, glaube ich, sehr gut herausgearbeitet worden.
Die Handels- und Wirtschaftsminister hätten das CETA-Abkommen bei ihrer Sondersitzung in Luxemburg also eigentlich absegnen können. So war es jedenfalls geplant. Doch Belgien stellt sich quer, genauer das Regionalparlament der französischsprachigen Wallonie. Das lehnt CETA weiterhin ab, weswegen die belgische Regierung dem Abkommen derzeit nicht zustimmen kann. Die belgische Verfassung schreibt das so vor. Damit lastet erheblicher Druck auf Belgiens Premier Charles Michel. Bis Ende der Woche muss er die wallonischen CETA-Rebellen besänftigen. Denn so EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström,
a final decision, if there is one, will be taken by the European Council.
Dann haben die Staats- und Regierungschefs das letzte Wort bei ihrem Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel, um CETA endgültig politisch den Weg zu ebnen. Vermutlich mit einer Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche für die Belgier. Vielleicht bekommt sogar der wallonische Ministerpräsident Paul Magnet eine Einladung zum Gipfel. Alles, damit die große Blamage abgewendet wird. Am 27. Oktober beim EU-Kanada-Gipfel soll CETA nämlich eigentlich von allen EU-Regierungschefs und Kanadas Premier Justin Trudeau unterschrieben werden. Trudeau hatte aber bereits angekündigt, scheitert CETA, werde er seine Reise gar nicht erst antreten. Und nicht nur mit Belgien wird sich der EU-Gipfel in Sachen CETA beschäftigen müssen. Auch Rumänien und Bulgarien stellen Forderungen. Sie wollen Visa-Erleichterungen für ihre Bürger bei Reisen nach Kanada, was Kanada bisher aber ablehnt. Dass das CETA-Abkommen doch noch gelingen kann, daran glaubt Bundeswirtschaftsminister Gabriel trotz der vielen Probleme. Auch weil ein Scheitern für die Handelspolitik der EU eine noch ganz andere, fundamentale Frage aufwerfen würde.
Kein Land steht uns so nah wie Kanada. Wenn Europa es mit Kanada nicht schaffen würde, mit wem dann eigentlich?
Wirtschaftsminister Gabriel hofft, dass es bald grünes Licht für CETA gibt. Doch dafür müssen erst die Vorbehalte der Wallonen ausgeräumt werden, vor allem der wallonesischen Bauern, die sich vor Konkurrenzprodukten aus Kanada fürchten. Unseren Kommentator Ralf Siener erinnern die Wallonen an ein ähnlich widerborstiges Völkchen, das wir vor allem aus Comics kennen.
CETA, nein danke. CETA, non merci. Ein kleines frankophones 3-Millionen-Volk bestimmt, was 500 Millionen Europäer zu lassen haben. Asterix hätte seine helle Freude am Widerstandsgeist der Wallonen gegen das CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada. Und ginge es um ein Freundschaftsspiel, hätte die David-gegen-Goliath-Aufführung durchaus einen gewissen Charme. Doch es geht um das wichtigste Handelsabkommen der Europäischen Union, weil CETA nämlich die unverrückbaren Maßstäbe setzt für ein zukünftiges europäisches Freihandelsabkommen mit den USA. Keine privaten Schiedsgerichte für Konzernklagen, strikte Anerkennung der Arbeitsschutznormen, keine Dumpinglöhne, keine Privatisierung von Wasser- und Klärwerken, von Müllabfuhr, Stromversorgung und Krankenhäusern, wenn die Kommunen dies nicht selber wünschen. Keine Verwässerung der Umweltgesetze, im Gegenteil, der Umwelt- und Verbraucherschutz darf auf Kosten ausländischer Konzerne verschärft werden, ohne dass denen daraus ein Klagerecht erwächst. Aachener Printen und Nürnberger Rostbratwurst bleiben geschützte Bezeichnungen. Europäische Konzerne können sich an kanadischen Ausschreibungsverfahren beteiligen. An diesen Maßstäben müssen sich alle Vertragsverhandlungen mit den USA in Zukunft messen lassen. Es sei denn, CETA scheitert tatsächlich an der Wallonie. Damit allerdings würde sich die EU endgültig zu einer Provinzorganisation degradieren, mit der zu verhandeln reine Zeitverschwendung ist. Die Chinesen würden sich über so viel handelspolitische Impotenz die Hände reiben. Und die Brexit-Befürworter in London vor Freude auf die Schenkel schlagen. Die Briten könnten dann den vorliegenden CETA-Vertrag als perfekte Blaupause für ihren zukünftigen Freihandelsvertrag mit Kanada nutzen und sich als die handlungsfähige Alternative zur Union der ewig zerstrittenen Kontinentaleuropäer präsentieren. Der EU-Freihandelsvertrag mit Kanada als ewige Fata Morgana? Ausgeschlossen ist das nicht. Doch selbst wenn CETA beim EU-Gipfel mit Kanada in der kommenden Woche unterzeichnet werden kann, nachdem die Wallonie mit genügend Geldzusagen aus Brüssel gefügig gemacht wurde, sind die EU und ihre Kommission massiv beschädigt. Der wallonische Asterix hat sie zur handelspolitischen Witzfigur gemacht.
Ralf Siener kommentierte für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Kampf um Mossul im Nordirak wird lang und zäh werden. Darin sind sich alle einig. Am zweiten Tag ihrer Offensive haben irakische Streitkräfte und ihre Verbündeten versucht, weiterem Boden gut zu machen und die Terrormiliz IS zu vertreiben. Von Mossul selbst sind sie aber noch weit entfernt. Unterdessen hat neben den Kämpfen auch eine Propagandaschlacht begonnen. Anna Osius berichtet.
Am zweiten Tag des Sturms auf Mossul melden die irakischen Streitkräfte weitere Geländegewinne. Die Armee rückte nach eigenen Angaben in die früher fast ausschließlich von Christen bewohnte Stadt Karakusch südöstlich von Mossul ein. Die IS-Kämpfer seien quasi ohne Gegenwehr geflohen, berichten Armeesprecher. In anderen Gebieten kam es offenbar zu Gegenangriffen. Der IS soll mehrere Selbstmordattentäter geschickt haben und hat offenbar auf seinem Weg zahlreiche Sprengfallen deponiert. Außerdem zündeten die Dschihadisten Ölquellen an. Pechschwarze Rauchwolken steigen in den nordirakischen Himmel. Der Kampf um Mossul entpuppt sich immer mehr auch als Kampf um Bilder und Wahrheiten. Das irakische Staatsfernsehen hat komplett auf Kriegseuphorie umgeschaltet. Die morgendliche Nachrichtensendung wurde spontan umbenannt in Morgen des Sieges. Dazu ertönt ein extra komponiertes Kampflied auf Mossul. Ich fürchte den Tod nicht, ich bin bereit, nimm mich mit nach Mossul, heißt es. Dem versucht die Terrormiliz Islamischer Staat mit ihrer Propaganda entgegenzuhalten. Sie veröffentlichte heute ein Video aus Mossul, das wie eine Fernsehreportage ganz bewusst absolute Normalität zeigt. Menschen gehen auf den Markt, man sieht einen Teeverkäufer und eine Bäckerei und große Ausfallstraßen, auf denen zahlreiche Autos fahren. Bewohner Mossuls strahlen in die Kamera und erklären, wie normal und gut das Leben in Mossul sei. Dank und Lob zu Gott, alles ist in Ordnung hier in Mossul, uns geht es gut. Es ist absolut sicher, Gott sei Dank. All diese Berichte über einen Krieg sind Lügen, nichts als Lügen. Alle Männer im Video tragen lange Bärte, Frauen sind nirgendwo zu sehen, noch nicht mal im Hintergrund auf dem Markt. Ob das Video tatsächlich aus Mossul stammt, kann derzeit nicht überprüft werden. Eines ist sicher, der eigentliche Angriff auf die Stadt steht noch bevor. Es wird der schwierigste Teil der Mission Mossul.
Für die Einwohner im syrischen Aleppo soll es in den kommenden Tagen etwas ruhiger werden. Die russischen und syrischen Streitkräfte haben ihre Luftangriffe auf die Großstadt eingestellt. Als Vorbereitung der für Donnerstag angekündigten Waffenruhe, wie der russische Verteidigungsminister sagte. Ein Kreml-Sprecher betonte außerdem, die Feuerpause zeige den guten Willen des russischen Militärs. Ähnliche Verlautbarungen wird vielleicht auch Präsident Putin im Gepäck haben, wenn er morgen nach Berlin reist, um unter anderem Kanzlerin Merkel zu treffen. Hermann Krause berichtet aus Moskau.
Es ist sicherlich kein Zufall, dass einen Tag vor dem Gipfel in Berlin mit Wladimir Putin Russland eine einseitige Feuerpause für Aleppo verkündete. Bis Donnerstag, 16 Uhr, wird die russische und die syrische Luftwaffe keine Angriffe mehr gegen die umkämpfte Stadt fliegen, keine Bomben mehr abwerfen. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu: Die vorgezogene Feuerpause ist notwendig, um die humanitäre Phase übermorgen einzuleiten. Diese soll die Sicherheit der friedlichen Bürger gewährleisten, die die Stadt über Korridore verlassen können und den Transport von Kranken und Verletzten aus dem östlichen Teil Aleppos ermöglichen. 6 Korridore sollen für Zivilisten eingerichtet werden, 2 für Rebellen, die bereit sind, ihre Waffen niederzulegen. Noch gestern Abend hieß es, die einseitige Waffenruhe solle erst am Donnerstag in Kraft treten. Mit der vorzeitigen Ausrufung kommt Wladimir Putin nun seinen Kritikern entgegen, denen er sich bei dem Gipfel im Normandie-Format in Berlin morgen auch stellen muss. So will Angela Merkel mit dem russischen Präsidenten auch über Syrien sprechen. Wie dieser den Argumenten aus dem Westen entgegentreten wird, dies machte heute schon einmal der russische Außenminister Sergei Lavrov deutlich. Die Aussetzung der Flüge der russischen und der syrischen Luftwaffe ist eine Geste des guten Willens. Wir hoffen, dass die angekündigte Pause benutzt wird, nämlich die Al-Nusra und andere Terroristen zu trennen. Und zwar von den Truppen, die von den Vereinigten Staaten und einigen europäischen Ländern unterstützt, bewaffnet und versorgt werden. Die Sprecherin des Außenministeriums hatte kürzlich wieder behauptet, sie gehe davon aus, dass der Westen mit seiner Politik Al-Nusra und andere Terrorgruppen unterstütze. Es sei ja bisher nicht gelungen, die angeblich gemäßigte wirkliche Opposition zu benennen. Ähnlich wird Wladimir Putin auch morgen bei dem Treffen in Berlin argumentieren. Zudem zieht er im Moment Vergleiche, was den Angriff der von den US-Streitkräften geführten Koalition auf die irakische Stadt Mosul betrifft. Wenn man uns sagt, dass rund um Aleppo viele humanitäre Probleme existieren, dann können wir unseren Partnern nur raten, berücksichtigt, dass auch in Mosul 100.000 Menschen leben. Es ist ja eine Millionenstadt. Der Einsatz von Luftstreitkräften und Artillerie ist sehr gefährlich in Bezug auf mögliche Verluste unter der friedlichen Bevölkerung. Er hoffe, dass, Zitat, die amerikanischen und französischen Partner sehr selektiv handeln werden, um die Verluste der Bevölkerung zu minimieren oder ganz auszuschließen. In den russischen Medien wurde bereits vor einer Katastrophe in der irakischen Stadt Mosul gewarnt. Über zivile Opfer durch die Bombardierung der Stadt Aleppo durch syrische und russische Streitkräfte hingegen wird kein Wort verloren.
Hermann Krause berichtete über die russische Sicht auf die Feuerpause für Aleppo. Und noch eine Waffenruhe. Die Vereinten Nationen haben eine Feuerpause für den Jemen angekündigt. Sie soll morgen Nacht beginnen und dann zunächst 3 Tage andauern, mit der Option auf Verlängerung. Die Pause ist dringend notwendig, denn auch im Jemen spitzt sich die Situation für die Bevölkerung immer weiter zu. Carsten Kühntop berichtet.
Immer wieder warnen Hilfsorganisationen und von Mal zu Mal werden ihre Warnungen dramatischer. So erklärte Ärzte ohne Grenzen vor einigen Tagen, die Gesundheitsversorgung im Jemen sei am Ende. Seit eine internationale Militärkoalition unter Führung von Saudi-Arabien im März vergangenen Jahres in den Bürgerkrieg eingriff, sind mehr als 4.000 Zivilisten ums Leben gekommen, 7.200 wurden verletzt. Von den insgesamt 26 Millionen Jemeniten sind 3 Millionen auf der Flucht. Mittlerweile müssen immer mehr Menschen hungern. Aus Sicht aller Konfliktparteien muss es deshalb während der 72-stündigen Feuerpause vor allem darum gehen, Hilfsgüter zu verteilen, um die Not zu lindern. Eine weitere Hoffnung ist, dass ein Wiedereinstieg in Verhandlungen gelingt unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, um den Konflikt zu einem friedlichen Ende zu bringen. Der jemenitische Außenminister Abdelmalek Al-Mehlafi im Sender Al Jazeera. Wir erwarten die Rückkehr des UN-Sondergesandten in die Region nächste Woche. Wir erwarten auch, dass er allen Seiten einen Plan vorstellt, der mit den bereits vereinbarten Grundlagen beginnt. Und zwar müssen zuerst die Houthi-Rebellen ihre bewaffneten Kräfte abziehen. Und wir wollen eine Garantie, dass sie die Waffen abgeben und den Putsch beenden. Dann folgt ein politisches Abkommen. 2014 hatten die Houthi-Rebellen die Hauptstadt Sanaa überrannt und den Präsidenten Abed Rabu Mansour Hadi vertrieben. Hadi hatte sein Amt während der Wirren des sogenannten arabischen Frühlings bekommen, zeichnete sich dann aber durch weitgehende Unfähigkeit aus. Ihm gelang es nicht, die Wirtschaft anzukurbeln und Menschen in Lohn und Brot zu bringen. Die Houthis gehören zu einer konfessionellen Minderheit innerhalb des schiitischen Islam. Unterstützt werden sie von Iran, einem mehrheitlich schiitischen Land. Wie weit diese Unterstützung geht, darüber wird gestritten.
Carsten Kühntop berichtete. Wer in den USA einen VW mit manipulierten Abgaswerten fährt, wird wohl eine schöne Entschädigung bekommen. Heute entscheidet der zuständige Richter in San Francisco endgültig, ob der Kompromiss zwischen VW und den US-Klägern rechtmäßig ist. Deutsche VW-Besitzer können da nur neidisch gucken, denn sie können nicht auf solche Zahlungen hoffen. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat Bundesverkehrsminister Dobrindt während der VW-Affäre sogar persönlich eingegriffen, um eine gemeinsame Klage zu blockieren. Kersten Möge berichtet.
Seine Meinung zur Einführung sogenannter Musterfeststellungsklagen brachte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt auf den Punkt. Kurz und eindeutig notierte er handschriftlich, Zitat,
lehnen wir ab, komplett streichen.
Versehen mit insgesamt 4 Ausrufezeichen. Das schrieb der CSU-Politiker Ende vergangenen Jahres an den Rand eines Berichtentwurfs der Bundesregierung für den Rechtsausschuss des Bundestags. Aus dem wurde die von Dobrindt kritisierte Passage dann auch entfernt. Weitere nun aufgetauchte Dokumente zeigen, dass Versuche des Justizministeriums erfolglos blieben, Dobrindt umzustimmen. Dabei waren sich die Mitarbeiter der Fachabteilungen der beiden Ministerien zum Thema Musterfeststellungsklage bereits einig. So heißt es in einer Mail einer Mitarbeiterin der Verbraucherschutzabteilung des Justizministeriums, Zitat,
die Streichung ist auf Leitungsebene ohne Kommentar erfolgt. Auf Fachebene war dieser Abschnitt nicht streitig. Vermutet wird hier allenfalls, dass es grundsätzlich Vorbehalte aus Kreisen der CDU-CSU geben könnte.
Gestern hatten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung darüber berichtet, dass die Bundesregierung die Einführung von Musterfeststellungsklagen verschleppt. Daraufhin hatte das Justizministerium erklärt, dass ein Entwurf noch in diesem Jahr in die Ressortabstimmung gehen solle. Verkehrsminister Alexander Dobrindt erklärte nun auf Nachfrage, wenn es den Entwurf gebe, stehe er dem offen gegenüber. Er bestätigte zudem, dass die handschriftlichen Notizen von Ende 2015 von ihm stammen. Für den Verkehrsminister sind die Vermerke politisch brisant. Am Montag hatte sein Ministerium den Vorwurf zurückgewiesen, es habe durch seinen Widerstand in der Abgasaffäre die Einführung der Musterfeststellungsklage verzögert oder verhindert.
Ein Bündnis von SPD, Grünen und Linken hätte im jetzigen Bundestag eine Mehrheit. Doch dieses Dreierbündnis galt nach der vergangenen Wahl noch als ausgeschlossen. Vor der Wahl 2017 könnte das anders sein. Heute Abend wollen Politiker der drei Parteien die Möglichkeit einer rot-rot-grünen Koalition im Bund ausloten. Politische Schwergewichte aus der ersten Reihe sind bei diesem Treffen zwar nicht dabei, aber es könnte Signalwirkung haben. Jens Wiening blickt voraus.
Für Katja Dörner von den Grünen ist es
eine Lockerungsübung, ein erstes Kennenlerntreffen von Abgeordneten, die sicherlich auch sich vorstellen können, dass das eine Option für 2017 ist.
Und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende hat schon den ranghöchsten Posten heute Abend, denn alles über einen Fraktionsvize muss draußen bleiben.
Dass bewusst bei allen drei Parteien jetzt die Führungsebene nicht involviert ist, ich finde das auch gut. Das ist sozusagen erstmal auf der Ebene der Fachpolitiker und der Stellvertreter einen Austausch gibt.
Sagt Katja Kipping, die Parteivorsitzende der Linken, und gibt ihren Parteigenossen noch eine Voraussetzung für Rot-Rot-Grün mit auf den Weg.
Wo in der Außenpolitik endlich ein Einstieg in eine richtige Friedenspolitik beginnt, die zu mehr Sicherheit führt.
Und das ist auch schon eins der heikelsten Themen heute Abend, wenn die rund 100 Abgeordneten aus SPD, Linken und Grünen zusammensitzen, die Außen- und Sicherheitspolitik.
Diese Gespräche müssen natürlich dann auch belastbar mit den Konfliktthemen umgehen. Und da ist das Thema internationale Verantwortung natürlich ein ganz großes.
Sagt Matthias Mirsch von der SPD. Er ist der Kopf des linken Flügels der Partei. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Linke, Grüne und SPD treffen, aber es ist das erste Mal in dieser Größe und mit so viel Öffentlichkeit. Damit es überhaupt geklappt hat, war die Voraussetzung,
dass wir nicht rangegangen sind zu sagen, du musst bitte erst das erfüllen, du bist doof und die Person ist doof oder die Position ist doof und die ist doof, sondern gesagt haben, es gibt Unterschiede. Und wenn wir was zusammen machen wollen, gilt es natürlich auch ein Stück weit, solche Unterschiede anzuerkennen, weil jede Partei auch bestimmte Wähler mitbringen muss,
sagt Jan Korte von der Linkspartei. In der Union kommt das heutige Beschnuppern aber gar nicht gut an. Gerda Hasselfeld von der CSU sagte nur, das trägt nicht gerade zur Vertrauensbildung in der Großen Koalition bei.
Wenn Frau Hasselfeld sagt, das sei nicht gut für das Vertrauen in der Großen Koalition, kann ich nur sagen, über die Große Koalition wird da nicht gesprochen. Aber über eine mögliche Zusammenarbeit in der nächsten Wahlperiode, die ist aber nicht von Wunschdenken abhängig, sondern von politischen Fakten.
Sagt Thomas Oppermann, der Fraktionschef der SPD, der heute aber draußen bleiben muss. Alles kann, nichts muss. So in etwa könnte man das heutige Treffen nennen. Und es muss nicht das letzte seiner Art sein. So viel verraten Rot-Rot-Grün bereits vor ihrem ersten offiziellen Date.
Ich würde mich schon freuen, wenn wir heute Abend vereinbaren könnten. Wir wollen weiter miteinander diskutieren.
Wir haben avisiert für Dezember ein zweites Treffen.
Insofern gucken wir mal, was in den nächsten Monaten passiert.
Hoffnungen von Abgeordneten von SPD, Grünen und Linken vor dem Treffen heute Abend. Beim Chemieriesen BASF in Ludwigshafen sind Störfälle wohl gar nicht so selten. Insider sagen, dass eigentlich fast jede Woche irgendwo irgendetwas passiert. Meist handelt es sich aber um Kleinigkeiten. Doch gestern war alles anders. Erst brach nur ein kleinerer Brand aus. Doch ausgerechnet, als die Feuerwehr eintraf, kam es zur Explosion. Zwei Menschen kamen ums Leben. Heiko Wirz mit der vorläufigen Bilanz des Unglücks.
Bei den zwei Toten handelt es sich um zwei Mitarbeiter der Werksfeuerwehr der BASF. Das bestätigte der Beigeordnete der Stadt Ludwigshafen, Dieter Veit, bei der Pressekonferenz am Mittag in Ludwigshafen. Weiter teilte der Beigeordnete mit:
Eine Person wird derzeit noch vermisst. Eine ganze Reihe, über 20 Menschen, wurden zum Teil sehr schwer verletzt, zum Teil schwerste Brandverletzungen. Die Menschen wurden auf die umliegenden Krankenhäuser verteilt. 10 Personen wurden stationär aufgenommen. 6 davon, nach unserem jetzigen Kenntnisstand, sind auf der Intensivstation der jeweiligen Kliniken. Und es steht zum Teil nicht sehr gut um die Menschen.
Die vermisste Person gehört offenbar zu einer Schiffsbesatzung, bestätigte der Ludwigshafener Feuerwehrchef Peter Friedrich.
Wir gehen im Moment davon aus, dass diese Person im Hafenbecken sich befindet. Allerdings können wir aufgrund der derzeitigen Gefahrensituation im Moment keine Taucher ins Wasser bringen. Die Taucher sind in Bereitschaft und sobald sich die Gefahrensituation dort entspannt hat, werden wir im Wasser nach dieser Person suchen.
Der Brand im Nordhafen des weltgrößten Chemiewerks war gestern Abend gelöscht worden. Dennoch treten auch jetzt noch weiter gefährliche Gase aus den Rohrleitungen aus, sagte der Leiter des Ludwigshafener BASF-Werks, Uwe Liebelt. Für die Bevölkerung rund um das BASF-Werk habe trotz der riesigen Rauchwolke, die gestern kilometerweit zu sehen war, keine Gefahr bestanden.
Wir haben also nach wie vor weder in der Luft noch im Wasser noch im Boden, zumindest über die BASF-Messwagen, kritische Werte gemessen. Das kann ich auch nach wie vor so bestätigen. Und das Gleiche gilt auch für einen möglichen Austritt in den Rhein. Auch den können wir ausschließen. Die Wassersperren, über die ich schon gestern gesprochen hatte, sind nach wie vor aktiv. Wir messen kontinuierlich und messen keine erhöhten Konzentrationen weder im Hafenbecken noch im Rhein.
Ein Vertreter von Greenpeace verfolgte ebenfalls die Pressekonferenz.
Wir haben letzte Nacht Wasserproben genommen, um uns selbst ein Bild zu machen von der Lage und ob eine Gefährdung vorliegt oder auch eine zusätzliche Umweltschädigung eingetreten ist durch dieses Feuer. Diese Ergebnisse gibt es noch nicht. Die Proben sind im Labor und das wird noch ein paar Tage dauern, bis wir die Ergebnisse haben. Vor Ort haben wir jetzt keine Luftmessung durchgeführt, aber als wir eintrafen, die Rauchgasentwicklung schon quasi zu Ende war und wir nicht so dicht dran kommen, dass wir diese Freisetzung, die Herr Liebelt genannt hat, messtechnisch erfassen könnten.
Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft in Frankenthal ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung und Herbeiführung einer Explosion eingeleitet. In dem Verfahren soll geklärt werden, ob es sich um einen technischen Defekt oder um menschliches Versagen handelt.
Literatur kann helfen, die Welt zu sortieren. Das meint der Direktor der Frankfurter Buchmesse, die heute eröffnet wurde. Ein Thema auf der Messe in diesem Jahr ist die Meinungsfreiheit. Unter anderem soll es um die Situation in der Türkei gehen. Und als weiteres Dauerbrenner-Thema die Digitalisierung und der Handel mit E-Books. Anja Dobrodinsky berichtet aus Frankfurt.
Einerseits sind E-Books und die großen digitalen Konzerne wie Google und Amazon auf der Messe angekommen. Sie haben inzwischen große Stände. Zudem wird es in diesem Jahr erstmals einen Start-up-Wettbewerb auf der Messe geben. Dabei wird aus 6 Finalisten das Content-Startup des Jahres gekürt, mit digitalen Geschäftsmodellen für das Buch von morgen, so Heinrich Riedmüller vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels auf der Eröffnungspressekonferenz.
Die Schwerpunkte der 6 Nominierten bilden eine gute Landkarte der Innovationsthemen in der Branche. Diese reichen von E-Commerce, E-Reading und E-Learning über kollaboratives Arbeiten und Storytelling bis hin zu Nanopayments.
Andererseits sei noch immer nicht geklärt, wie Autoren in Zukunft von ihrer Arbeit leben sollen, sagte Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse. Besonders das neue Urheberrecht macht den Verlagen zu schaffen. Danach erhalten sie keine Entschädigung mehr, wenn ihre Bücher privat kopiert oder durch Bibliotheken verliehen werden. Das habe sinkende Einnahmen zur Folge und könne vor allem kleinere Verlage in Existenznot bringen, warnt Heinrich Riedmüller. Zudem soll Bildungs- und Wissenschaftsliteratur in Zukunft aus dem Urheberrechtsschutz herausgenommen werden und kostenfrei verfügbar sein. Ein Unglück für die vielen kleinen und mittelständischen Wissenschaftsverlage, so Riedmüller.
Welcher dieser Verlage kann und will es sich dann überhaupt noch leisten, mit hohem Einsatz ein Lehrbuch zu erstellen, das keine Käufer mehr findet, weil es in Hochschulen oder Bibliotheken auf Datenträgern kopiert und kostenlos verteilt werden kann?
Im Großen und Ganzen gehe es dem deutschen Buchmarkt aber gut. Die Umsätze sind seit Jahren stabil und das trotz der großen Konkurrenz digitaler Medien und Geräte wie Smartphones oder Tablets. Derzeit liegen die Umsätze auf dem Niveau des letzten Jahres. Für den Herbst werden viele Spitzentitel erwartet, die das Geschäft noch einmal beflügeln sollen. Der Handel mit E-Books stagniert allerdings, sagt Riedmüller. Zwar nehme die Zahl der verkauften Titel noch leicht zu.
Der Umsatz nach den ersten 6 Monaten dieses Jahres ist aber im Vergleich zum Vorjahr um 1,4% zurückgegangen. Das liegt am sinkenden Preis pro E-Book.
Einen Marktanteil von gut 5% haben die E-Books derzeit. Mit einer neuen Messe in der Buchmesse mit dem Titel The Arts Plus hält in diesem Jahr auch die Kunst Einzug ins Buchgeschäft. Insgesamt werden in den nächsten 5 Tagen mehr als 250.000 Besucher und gut 7.000 Aussteller in Frankfurt erwartet.
Radsportfans können für Juli nächsten Jahres einen Abstecher nach Düsseldorf einplanen. Dann startet hier die Tour de France mit dem Einzelzeitfahren. Danach geht es für die Radprofis über Erkrath und Mettmann wieder zurück in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt und dann über Mönchengladbach und Aachen nach Belgien. Steffen Gahr berichtet aus Paris, wo die Tour de France-Strecke heute vorgestellt wurde.
Die Kö flimmert über eine riesige Leinwand. Ein Hobbyradler dreht seine Runden.
Echt abgefahren. Meine Hausstrecke wird Tour de France-Etappe.
Und ein Müllmann fährt durch Düsseldorfs Straßen.
Wir machen Düsseldorf schon mal schön.
Die Pariser Bühne gehört Düsseldorf mit seinem Oberbürgermeister Thomas Geisel.
C'est un grand honneur pour moi de vous présenter aujourd'hui Düsseldorf.
4000 Zuschauer im Saal. Geisel zählt stolz die Vorzüge von Düsseldorf auf und lädt die Tourfans ein zum Grand Départ.
Bienvenue à Düsseldorf. Es ist natürlich auch ein, Trainse, wenn ich das so sage, einfach ein geiles Sportereignis.
Aber auch ein großes Sportereignis. Bis zu 2 Millionen Zuschauer könnten es werden zum Auftakt. Eine Mammutaufgabe für Düsseldorf.
Also ich habe natürlich schon Respekt davor. Also das wird logistisch eine Herausforderung. Sicherheit ist immer ein Thema. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir zumindest alles tun, um dieses Risiko auf das kleinste mögliche Maß zu reduzieren.
Volles Risiko werden auch die deutschen Radprofis gehen, denn es ist eine Tour, die wie für sie und die deutschen Fans gemacht ist. NRW, Belgien, Luxemburg, der Osten Frankreichs. In den ersten Tourtagen dürfte man viele deutsche Fans an der Strecke sehen. Und den deutschen Fahrern sollte diese Tour liegen. Weniger Berge als zuletzt, 9 Sprintetappen und 2 flache Einzelzeitfahren. Der Tourchef in Spendierlaune. Nein, sagt Christian Prudhomme. Es ist kein Geschenk, aber klar, wenn man einen Grand Départ macht, will man, dass die Leute von dort auch zufrieden sind und mitfiebern. Am ersten Ruhetag dann der Transfer vom Osten in den Westen Frankreichs. Es folgen Pyrenäen, Alpen, am vorletzten Tag ein Einzelzeitfahren in Marseille und dann das große Finale auf den Champs-Élysées. Vor Paris aber klein Paris und der Tourchef freut sich drauf.
Wir sehen uns in Düsseldorf.
Wir sehen uns in Düsseldorf und damit endet das Echo des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Antje Diekanz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.